Der sogenannte Islamische Staat schien besiegt. Das war 2019. 2024 sterben 3 Menschen in Solingen durch einen Anschlag. Hinter dem steckt offenbar die Terrororganisation. Wächst die Gefahr durch den IS also wieder? Oder war sie nie weg? Das wollen wir klären mit Volkmar Kabisch. Er ist Investigativjournalist beim NDR. Volkmar hat Islamwissenschaften studiert und selbst über längere Zeiträume aus dem Mittleren Osten berichtet. In dieser 11KM-Folge schauen wir mit ihm auf die Macht des IS und wie sie sich verändert hat. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Mittwoch, der 11. September. Hallo Volkmar.
Hallo.
Der IS sagt, er stecke hinter dem mutmaßlich islamistischen Anschlag in Solingen, hat auch ein angebliches Beweisvideo nachgeliefert. Ob das stimmt, das ist unklar.
Nach dem Anschlag in Solingen kommen die Ermittlungen voran. Der Verdacht gegen den festgenommenen Syrer hat sich nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministeriums erhärtet. Weiterhin untersucht werden Verbindungen zur Terrororganisation Islamischer Staat.
Der sogenannte Islamische Staat hat inzwischen die Tat für sich reklamiert. Wegen des möglichen terroristischen Hintergrunds hat die Bundesanwaltschaft den Fall übernommen.
Gab es einen Kontakt zu jemandem beim IS, der ihn möglicherweise angeleitet hat?
Also man muss sich natürlich erstmal auch genau anschauen, was dran ist an so einem Verdacht.
Volkmar, was ist denn da der aktuelle Stand?
Also was wir wissen ist, dass dieser junge Mann ja aus Syrien stammt, aus einem Gebiet der Resort im Osten Syriens. Ein Gebiet, was auch zeitweise unter Kontrolle des sogenannten Islamischen Staates war, bis 2018 etwa. Und wir wissen aber gar nicht, ob er dort schon Anhänger des IS war, sondern wahrscheinlicher ist, dass er erst hier in Deutschland dann Mitglied dieser Organisation wurde, wobei Mitglied auch immer nach so einem Mitgliedsausweis klingt. Das ist häufig beim IS nicht so, sondern eher so ein Anhänger der Organisation und Kontakt zu dieser Organisation. Einzelne Personen, die man kennt aus der Familie oder eben auch aus dem Internet. Und die Sicherheitsbehörden überprüfen jetzt die Echtheit dieses Videos, wobei man sagen muss, dass der IS selten sich mit fremden Federn schmückt. Also wenn der IS sich bekennt zu einer Tat, dann steckt der IS auch dahinter. Mir ist kein einziger Fall erinnerlich, wo die sich einen Anschlag zu eigen gemacht haben, der nicht der ihrige war. Und da gibt's ein Handy und wohl auch noch andere Datenträger, die jetzt von den Sicherheitsbehörden ausgewertet werden, um genau zu überprüfen, wie hat der eigentlich agiert? Hatte der jemanden, der ihn gelenkt oder gesteuert hat? Da muss man einfach abwarten, was die Sicherheitsbehörden da jetzt herausfinden. Ich werde aber relativ sicher, dass er Kontakt hatte zum IS. Irgendwie muss ja dieses Video auch dorthin gekommen sein und ich glaube auch an die Echtheit dieses Videos.
Und jetzt gerade nach dieser Messerattacke in Solingen ist der IS wieder ganz präsent. Davor war gefühlt lange weniger in den Nachrichten. Hat der IS in den vergangenen Jahren auch wirklich weniger Anschläge verübt? Oder haben wir das nur nicht mitbekommen?
Das kommt ein bisschen drauf an, auf welches Gebiet man schaut. Wenn man sich Syrien und Irak anschaut, wo diese Organisation ja herkommt, dann hat es immer Anschläge gegeben. Statistiken sind da natürlich so eine Schwierigkeit, weil nicht jeder Anschlag, da gibt es Bekennervideos dazu oder überhaupt Bekenner, dass sie dahinter stecken. Es gibt so eine gleichbleibende Anzahl oder relativ gleichbleibende Anzahl an Attentaten dort vor Ort in der Region, in Syrien, in dem Irak. Manchmal ist das auch sehr niedrigschwellig. Da gibt es so kleine Roadside-Bombs, dann gibt es also so kleine Sprengvorrichtungen an Autos oder an Straßen. Aber es gab auch so gezielte Tötungen von irgendwelchen Dorfältesten, wo dann am Ende nicht ganz klar ist, war das jetzt der IS oder war das eine andere Terrororganisation oder war das vielleicht auch irgendeine Art Fehde zwischen Familienstämmen. Mhm. Das ist dann manchmal nicht so ganz klar herauszufinden. Man kann aber sagen, auf niedrigem Level waren die immer da.
Mhm. Also sie waren immer da, aber anscheinend im Irak und Syrien präsenter als hier in Anführungszeichen. Also in westlichen Ländern waren das schon weniger Anschläge in den letzten Jahren, oder?
Absolut. Also der IS hatte so eine Hochzeit. 2014, 15 hat Gebiete erobert und Städte wie zum Beispiel Mosul im Norden des Irak, das ist eine Millionenstadt, das ist die zweitgrößte Stadt des Landes, die ist in einem Federstrich übernommen worden, im Grunde ohne, dass da größere Kämpfe stattgefunden haben, weil die schiitischen Soldaten alle weggerannt sind. Man muss einmal wissen, der größte Teil der Bevölkerung im Irak ist schiitisch, der islamische Staat ist sunnitisch. Die Stadt Mosul ist vorrangig sunnitisch. Das heißt, die haben diese Zentralregierungstruppen aus Bagdad eher als Invasionstruppen verstanden. Und dann kam der IS und da gab es richtig viele Leute, die sich darüber gefreut haben, dass endlich ihre Glaubensbrüder die Stadt übernehmen. Die haben wirklich Staat gespielt. Die haben sich nicht nur so genannt, sondern die hatten richtig auch eine große staatliche Verwaltung mit Leuten, die zuständig sind für Blumenrabatten und für Verwaltung und
für all diesen. Blumenrabatten?
Ja, absolut. Also die haben richtig Staat gemacht. So, die hatten aber auch ein Gebiet, das war so groß wie Großbritannien. Mhm. Also da musst du das auch machen, ja, wenn du das über eine längere Zeit kontrollieren willst.
Ja, das waren eben diese Gebiete im Irak und in Syrien, richtig?
Genau, genau.
Du beschäftigst dich mit dem sogenannten IS ja schon länger. Du hast Islamwissenschaften studiert, warst mehrfach vor Ort, auch zur Hochphase des IS vor rund 10 Jahren. Welche Eindrücke hast du damals gewonnen?
Was besonders eindrücklich war, waren natürlich die dann kriegerischen Auseinandersetzungen. Also ich war embedded mit der PKK, ich war embedded mit schiitischen Milizen, mit dem irakischen Militär, mit den Kurden. Ich war auf dem US-Flugzeugträger und habe versucht, von allen Seiten damals zu sehen, wie dieser Kampf abläuft. Und was besonders eindrücklich waren, waren natürlich die Gebiete, die dann zurückerobert wurden. Dort mit den Leuten zu sprechen, wie denn das alltägliche Leben unter einer solchen Terrororganisation war. Das ist ja etwas, was im Grunde historisch selten passiert, dass eine Terrororganisation ein ganzes Gebiet übernimmt.
Ja, ich glaube, das vergisst man immer angesichts der vielen, vielen Anschläge und des Terrors, der nach außen getreten ist, aus dem sogenannten Islamischen Staat heraus. Währenddessen hat es ja auch für Kämpfe und Zerwürfnisse zwischen Schiiten und Sunniten gesorgt.
Total. Diese Auseinandersetzung gab es schon lange vor dem IS, schon aus der Zeit von Al-Qaida im Irak und in Syrien hat es die gegeben. Und der IS hat das sozusagen auf die Spitze getrieben und hat alle Schiiten versucht zu vertreiben und hat aber natürlich dabei auch Unterstützung bekommen. Also die Menschen in Mosul haben die als Befreier empfunden, jedenfalls manche, jetzt nicht alle, aber viele. Und haben geglaubt, jetzt wird alles besser. Und dann haben sie aber festgestellt, dass es doch nicht so toll ist, weil das halt krasse Extremisten sind, die wahnsinnig brutal auch gegen die Zivilbevölkerung vorgegangen sind. Mhm. Die so ein juristisches System aufgebaut haben, wo jeder, der mal ein Foto macht, im Verdacht steht, Spion zu sein. Da wurden Leute öffentlich gehängt oder geköpft. Da wurden die alten islamischen Strafen, so Handabhacken und ähnliches, wieder eingeführt. Mhm. Und dann kam natürlich der Krieg von außen, weil die Welt sich zusammengesetzt hat und zusammen zu einer internationalen Allianz geführt hat, die diesen islamischen Staat bekämpft. Ja. Das heißt, es gab einfach ganz viel Zerstörung und Krieg.
Unter Führung der USA wurde die Terrormiliz seit 2015 von einer Anti-IS-Allianz bekämpft.
Und 2019 sind sie dann militärisch besiegt worden.
Im März 2019 verloren die Dschihadisten ihr letztes Herrschaftsgebiet. Militärisch galt die Terrororganisation damit als geschlagen.
Für viele der mehrheitlich kurdischen Kämpfer ist die Freude groß, zumal der Sieg über die IS-Dschihadisten mit dem kurdischen Neujahrsfest Nevruz zusammenfällt, das den Frühling feiert.
Damals, also vor circa 5 Jahren, da gab es ja nicht das eine Ereignis, von dem man heute sagen kann, das hat den IS zerschlagen. Wie ist es damals abgelaufen im ehemaligen IS-Gebiet in Syrien und im Irak?
Sie haben diese Kontrolle über dieses riesige Gebiet Stück für Stück verloren. 2019 waren dann so die letzten größeren Kämpfe. Aber im Untergrund sind natürlich immer auch Leute zurückgeblieben. Da gibt's Berichte, dass da große Mengen Dollarscheine in Gefrierschränken in der Wüste verbuddelt wurden für die Zeit im Untergrund. Da wurden Investments im Ausland gemacht. Nochmal, der sogenannte Islamische Staat hat sich wie ein Staat verhalten. Die haben im Ausland investiert, die haben Gelder und Gold transferiert und im Ausland gebunkert für die Zeit, wenn sie militärisch geschlagen sind und kein Gebiet mehr unter ihrer Kontrolle haben.
Und wie weit hat die Bekämpfung des IS vor Ort denn wirklich gereicht?
Das ist so ein bisschen wie wenn man eine Organisation hierzulande verbietet. Dann verbietet man eine Struktur oder im Fall des IS zerstört man eine militärische Struktur. Aber natürlich bleiben beim Menschen Gedanken und Ideologien übrig.
Ja, und kann man sagen, wie jetzt da aktuell der Status quo ist? Also wie groß ist denn jetzt das Einflussgebiet des IS und wie viele Mitglieder hat der aktuell? Kann man sowas sagen?
Ja, der IS wurde ja gegründet in Syrien und im Irak und hat dort auch nach wie vor die meisten Anhänger. Aber muss sagen, dass sie es geschafft haben, auch in vielen anderen Teilen der Welt Niederlassungen zu eröffnen. Die ganz wichtigste ist wohl die in Afghanistan. Dort gibt es schon eine große Menge an Anhängern, auch Überläufer von den Taliban, die Taliban zu weich und zu wenig islamisch finden. Und die sind untereinander gut vernetzt. Da gibt es Geldtransfers, da gibt es Kommunikation, Absprachen, nach allem, was wir wissen. Und ja, also alleine in Syrien gehen die UN, hat so eine Zahl aus dem vergangenen Jahr, zwischen 5.000 und 7.000 Anhänger oder Kämpfer. Dazu kommen natürlich auch noch Leute, ganz viele Leute, die in Gefängnissen sitzen. Alleine 9.000 ausländische IS-Terroristen oder Kämpfer sitzen immer noch in Syrien in Haft.
Wann war denn für dich klar, dass der IS immer noch einflussreich ist, also nie richtig weg war?
Entsetzen und Trauer in Frankreich und weltweit. Bei der beispiellosen Anschlagsserie, die gestern Abend Paris erschütterte,
wurde 2019 hat man gehofft, dass der IS jetzt wirklich am Boden liegt und eigentlich dort auch nicht wieder rauskommt und es militärisch niemals wieder schaffen wird, Anschläge zu verüben, wie man die 2015 beispielsweise aus Paris kennt. Vielleicht erinnert man sich das große Attentat im Bataclan in Paris, wo zig Leute gestorben sind.
Die Terrororganisation Islamischer Staat bekannte sich zu den Anschlägen. Präsident Hollande nannte sie einen Akt der Barbarei.
Es gab immer wieder diese Anschläge in Syrien und dem Irak. Aber auch hierzulande gab es immer wieder Versuche, Anschläge zu verüben.
Am Kölner Dom hat die Polizei zu den Weihnachtsgottesdiensten die Sicherheitsvorkehrungen verschärft wegen Hinweisen auf mögliche Anschlagspläne.
Das konnte meistens verhindert werden, auch weil ausländische Nachrichtendienste den deutschen Sicherheitsbehörden fruchtbare Hinweise gegeben haben. Häufig sind es ja ausländische Nachrichtendienste, die da geholfen haben.
Wie schafft der IS es aktuell denn, seine Ideologie weiterhin zu verbreiten und Menschen auch zu rekrutieren?
Das kommt ein bisschen darauf an, wo man hinschaut. Also der IS hat 2015 bereits begonnen oder 2014 auch schon, sich in der ganzen Welt zu verbreiten. In Afghanistan, in Westafrika, in Somalia, in Nordafrika. Dort findet die Radikalisierung häufig über Mund-zu-Mund-Propaganda und so weiter statt. Hier in Europa ist es so, dass Social Media eine große Rolle spielt, aber auch Moscheen spielen eine große Rolle, wo sich junge Menschen hinwenden und dann die entsprechende Ideologie sozusagen mitbekommen. Ja, Social Media spielt auf jeden Fall nach wie vor eine große Rolle. Internetweitergaben, da gibt es also Chatgruppen und Ähnliches, das spielt schon eine große Rolle.
Also der IS ist weiterhin da, erreicht Menschen und verübt auch Anschläge oder versucht es. Wenn er also durchgehend aktiv ist, warum ist er denn in den letzten Jahren in unserer Wahrnehmung so viel weniger präsent gewesen, dass wir jetzt das Gefühl haben, er ist wieder da?
Naja, wir haben so natürlich am Ende so eine Aufmerksamkeitsspirale. Ne? Wir können uns ja nicht immer auf alles konzentrieren. Das geht den Sicherheitsbehörden so und das geht uns natürlich auch in unserer Wahrnehmung so. Mhm. Und wir haben es mit Konflikten zu tun in der Ukraine oder in Gaza und so weiter. Corona war ein großes Thema, wo sich natürlich ganz viele Menschen mit anderen Themen beschäftigen. Das heißt aber nicht, dass das, was man gerade jetzt nicht im Blick hat, einfach weg ist.
Hast du konkrete Beispiele der vergangenen Jahre, die auf das Konto des IS gehen?
Wenn man sich erinnert, 2021, als die deutschen Truppen und die internationalen Truppen abgezogen sind, einen riesigen Anschlag am Kabuler Flughafen gemacht. Alle haben irgendwie mitbekommen, es gab eine Sicherheitssituation am Kölner Dom. Aber dann ist es auch schnell wieder vergessen, weil natürlich die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine dann wieder einen größeren Blick einnehmen. Dazu muss man vielleicht einmal ganz kurz verstehen, dass wir in Europa eigentlich nur einen Anschlag hatten, der wirklich vom Islamischen Staat so organisiert wurde, dass die Attentäter aus Syrien oder dem Irak hier nach Europa gekommen sind und dann den Anschlag verübt haben. Schon mit dem Plan, hierher zu kommen, um den Anschlag zu verüben. Das sind nämlich genau diese Attentate in Paris gewesen, aufs Bataclan und so weiter. Alle anderen Anschläge, jedenfalls nach allem, was man weiß, ist es so, dass die Attentäter entweder hier schon geboren wurden oder als Geflüchtete hierher kamen und sich dann hier radikalisiert haben. Und dann haben sie ein perfides, kann man sagen, System aufgebaut, wo sich in dem Fall ja junge Männer hinwenden können, die dann also in Kommunikation mit dem Islamischen Staat sind, also mit Mitgliedern des Islamischen Staats in Syrien oder auch in Afghanistan, die dann ein bisschen wie so ferngesteuert werden. Das heißt, es gibt Händler, also Leute, die für den IS in Afghanistan sitzen und die dann zu diesen jungen Leuten sagen, komm nicht hierher zum Kämpfen. Du kannst auch was für den Islam tun, da wo du gerade bist. Du kannst auch den Anschlag in Deutschland verüben. Nimm dir doch ein Messer, nimm dir doch, wie wir das bei Amri gesehen haben, der Anschlag in Berlin am Breitscheidplatz, der hatte ein LKW geklaut letztlich und ist in diesen Weihnachtsmarkt reingefahren. Weil es am Ende gar nicht darum geht, wie viele Menschen werden jetzt am Ende getötet oder kann man jetzt wieder ein Gebiet unter die Kontrolle bringen, sondern es geht natürlich darum, dass möglichst viele Menschen mitbekommen, da ist ein Anschlag, der ist vom Islamischen Staat verübt worden und Angst und Schrecken werden verbreitet. Das ist die ganze Idee davon.
Ja, und das ist natürlich für uns Journalisten schwierig, denn natürlich müssen wir über solche Anschläge oder Anschlagsversuche ja auch berichten.
Ja, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die wir Journalistinnen und Journalisten ja immer haben. Wir berichten über etwas, was irgendwie eigentlich ganz absurd oder schlimm oder böse ist und machen es damit natürlich auch salonfähig. Menschen bekommen das überhaupt mit und wir machen am Ende natürlich auch ein bisschen den Job, den die gerne wollen. Da beißt sich die Katze so in den Schwanz. Wir haben aber ja einen Auftrag, ein Berichtsinteresse. Die Menschen wollen wissen, was in der Welt passiert. Und ich glaube, da müssen wir einfach in der Art und Weise der Darstellung aufpassen, so Terrorporn zu machen und ein Propagandavideo nach dem nächsten abzusenden, nur weil es schön zappelt oder besonders brutal ist oder so. Da müssen wir halt drauf achten, dass wir eine sehr gute, fundierte und diskursive Art der Berichterstattung machen. Aber ganz darauf zu verzichten, über sowas zu berichten, können wir ja nicht. Das heißt, da sind wir so ein bisschen gefangen und müssen einfach gucken, dass wir das besonders klug machen und besonders wenig Propaganda transportieren.
Eine Frage, die, glaube ich, ganz viele Menschen sich jetzt aktuell wieder stellen, ist ja, welche Gefahr geht denn momentan und in den nächsten Jahren konkret vom IS aus?
Wir werden das beobachten müssen. Man muss aber ehrlicherweise sagen, jeder Anschlag, der erfolgreich ist, der bringt neue Anhänger, weil er im Wechselspiel oder in dem Wettkampf unter Terrororganisationen diejenige wieder in den Vordergrund schiebt, die einen erfolgreichen Anschlag verübt hat. Das ist leider so. Das heißt, der IS wird weiter aktiv sein, der wird auch weiter versuchen, unsere jungen Leute für sich zu gewinnen, hier bei uns in Deutschland, aber eben auch in Syrien und im Irak. Und dann kommt es auf uns alle und auf die Sicherheitsbehörden an, das zu verhindern.
Trotzdem kann man sagen, dass jetzt die Gefahr durch islamistische Attentate durch den IS gestiegen ist im Vergleich zu den letzten Jahren und jetzt nochmal vermehrt da sein wird?
Davon ist wahrscheinlich leider auszugehen, ja.
Also nochmal zurück zur Messerattacke in Solingen, dem mutmaßlich islamistischen Anschlag, zu dem sich der IS bekannt hat.
Die Politik in der Hauptstadt diskutiert die Konsequenzen aus dem Anschlag. An Vorschlägen mangelt es nicht, vor allem aus der Opposition.
Der hat ja eine große Debatte ausgelöst über illegale Einreise, über schnellere Abschiebungen und teils sogar über Migration insgesamt.
Dazu gehört, dass wir der Bundespolizei mehr Kompetenzen geben, dass wir aufhören, eine naive Einwanderungspolitik zu machen.
Gestern war bekannt geworden, dass der festgenommene Syrer bereits vor einem Jahr abgeschoben werden soll.
Es gibt keinen Grund, generell Menschen aus Syrien in Deutschland zu behalten.
Da wird ja gerade auch vieles in einen Topf geworfen. Welche Zusammenhänge siehst du da zu islamistischen Anschlägen?
Man muss einmal sagen, nachdem der Islamische Staat auch militärisch besiegt wurde, ist mir jedenfalls kein Fall erinnerlich, wo die jemanden hierher geschickt hätten, weil sie gar nicht dazu in der Lage waren. Das heißt, sie haben es geschafft, Menschen hier, die schon hier sind, in Deutschland, in Frankreich, in Spanien, davon zu überzeugen, dass diese Ideologie der richtige Weg ist.
Das heißt, du sagst jetzt, sowohl eine Kontrolle der Einwanderung als auch der Abschiebung oder die jetzt neu beschlossenen Grenzkontrollen, die würden zahlenmäßig gar nicht so viele Anschläge in Deutschland verhindern. Also, was könnte denn die Politik und die Gesellschaft in Deutschland tun, damit das Anschlagsrisiko tatsächlich gesenkt wird?
Also Anschläge ganz zu verhindern wird nie möglich sein. Natürlich bringen auch Grenzkontrollen etwas, weil insgesamt natürlich einfach weniger Menschen ins Land kommen, die im Zweifel schon strugglen, die irgendwie Probleme haben, die dann ansprechbar sind für eine Organisation wie den Islamischen Staat und so weiter. Also das ist ja so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Aber was man sagen muss, ist, es wird uns jetzt nicht alleine helfen, die Grenzen dicht zu machen oder sowas, sondern wir müssen schon ein ganz sensibles System haben, wo Menschen, die in geflüchteten Unterkünften arbeiten, aber auch die zu Hause auf ihre Kinder achten, oder auf die Nachbarn und merken, da passiert etwas, da findet eine Radikalisierung statt. Eine offene Gesellschaft wie die unsere kann natürlich nie komplett ausschließen, dass es solche Attentate oder Attentatsversuche gibt. Aber wir können natürlich zusammenstehen und können aufpassen aufeinander und versuchen, uns nicht spalten zu lassen. Und da gehört natürlich auch dazu, dass junge Menschen, die hierher kommen und Schutz suchen, auch nicht an den Rand der Gesellschaft gestellt werden oder unter einen Generalverdacht gestellt werden, dass alle, die irgendwie Arabisch sprechen, mutmaßliche Attentäter sind. Sondern am Ende geht es darum, die Leute gut zu integrieren, mitzunehmen und ihnen eine Perspektive zu geben. Weil die Erfahrung zeigt, dass da, wo keine Perspektive ist, natürlich auch Tür und Tor geöffnet ist für alle möglichen Ideologien, auch die einer solchen Terrororganisation.
Volkmar, vielen Dank dir.
Danke dir.
Wie viel Gefahr geht aktuell vom IS aus und wie kann darauf reagiert werden? Darüber habe ich mit dem NDR-Journalisten Volkmar Kabisch gesprochen. Volkmar leitet das Ressort Investigation beim NDR. Seine und andere Recherchen findet ihr natürlich auch immer auf tagesschau.de. Diese und auch alle anderen Folgen 11KM gibt's in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Folgenautor ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Fabian Zweck, Lukas Waschbösch und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Und dann geht's bei uns um das große Wettgeschäft auf kleinen Bolzplätzen. Es geht um verbotene Sportwetten auf Amateurfußballspiele. Und noch ein Podcast-Tipp von mir. Was wird heute wichtig und was müsst ihr wissen, um mitreden zu können? Das gibt's jeden Morgen ab 6.30 Uhr im gleichnamigen Podcast. 6.30 sucht das Besondere hinter der Schlagzeile und ordnet jedes Thema verständlich ein. Den News-Podcast hört ihr zum Beispiel in der ARD-Audiothek.
Und wenn du noch nicht genug von Podcasts hast, dann hör doch mal bei uns rein. Wir sind Lisa und Mathis vom News Podcast 630 und da sprechen wir Montag bis Freitag über die wichtigsten Nachrichten.
Und das, wie der Name sagt, morgens um 6.30 Uhr, pünktlich für euch beim Aufstehen im Bad oder auf dem Weg zur Uni oder zur Arbeit in ungefähr 20 Minuten, damit ihr informiert in den Tag starten könnt.
Wichtig ist uns dabei, wir reden ganz normal wie Menschen darüber, also ohne Nachrichtenfloskeln oder Kompliziertes drumherum.
Und wir sprechen nicht nur miteinander, sondern wir wollen auch eure Meinungen hören per Sprachnachricht aus der Community.
Hallo liebe 630-Team, ihr habt gefragt, ob sich unser Leben verändert hat oder unsere Gewohnheiten verändert haben mit Hinblick auf die Klimaerwärmung. Ich kaufe kein Fleisch mehr.
Für den Podcast stehen wir sehr früh morgens im Studio, gucken, was in Deutschland und der Welt passiert und nehmen dabei auch eure Themen mit.
Ich würde gern einmal anregen, dass ihr über den Streik des Krankenhauspersonals berichtet.
Hört doch gerne auch mal rein, 0630 in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.